Das Beeple Messeradio zur Spiel 2025. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Etappe auf der Road to Essen. Ich bin Alex, die euch vielleicht als Brettspielhamster oder aus dem Podcast Spielkulturerbe ein Begriff ist. Und ich freue mich total auf die Spiele und ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Und heute habe ich wieder einen Gast hier, von dem ich schon weiß, dass er sich auch freut. Und er kommt von einem Verlag, der eine Vielfalt an Spielen aufweist, wie vermutlich kein anderer in Deutschland. Denn bei uns ist heute Jan Klaassen aus der PR-Abteilung von Asmodee. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Jetzt hast du gerade die neue Rolle angenommen als Corporation und Online-Marketing-Manager.
Richtig.
Und bevor ich dich frage, was genau das ist, frage ich lieber direkt was Kreatives. Wenn das ein Spielmechanismus wäre, dein Job, welcher wäre es und warum?
Das ist eine extrem gute Frage. Corporation klingt ja erstmal nach viel Zusammenarbeit. Deswegen wäre ich wahrscheinlich auch irgendein kooperativer Mechanismus. Ich nehme an, was könnte ich denn da sein? Vielleicht ein kooperativer Deckbilder, weil man sich so ein bisschen ja auch mit Kooperationspartnern aller Arten sich so ein bisschen seine Hand zusammensetzen müsste, um einfach zu gucken, hey, was ist mein bestes Blatt? Wie stelle ich mich am besten auf? Sammle ich nur Kooperationspartner, die vielleicht alles YouTube-Content-Creator sind? Dann habe ich ein sehr einheitliches Blatt auf der Hand oder ist da vielleicht auch eine Markenkooperation dabei oder eine PR-Kooperation mit dabei, dann habe ich ein sehr breit aufgestelltes Blatt, mit dem ich sehr viele Spielsituationen vielleicht meistern kann. Und ich glaube, dafür, dass ich mir das jetzt gerade spontan überlegt habe, zugegebenermaßen, glaube ich, bleibe ich dabei. Ein Deckbilder, kooperativer Deckbilder.
Finde ich eine sehr solide Antwort.
Das sind auch Spiele, die ich tatsächlich sehr gerne privat auch mag.
Tatsächlich auch einer meiner Lieblingsmechanismen. Deckbuilding und Worker Placement. Kann ich gut verstehen. Wie sieht denn dein beruflicher Alltag aus, gerade in der Zeit jetzt vor das Spiel?
Ja, also zugegebenermaßen den neuen Titel habe ich ja jetzt erst seit einer Woche. Wir haben ja gerade ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt, ich bin da auch noch in Erfindungsphase, weil ich von einer anderen Position bei Asmodee komme im Marketing-Team. Grundsätzlich vor das Spiel bin ich jetzt gerade natürlich noch sehr stark damit beschäftigt, meine Termine fertig zu machen für die Messe, also alle möglichen Menschen, die ich gerne treffen möchte, mit denen ich mich austauschen möchte, was es für Neuigkeiten gibt, mit denen ich vielleicht schon neue Projekte auch zusammen planen möchte. Da bin ich gerade also an ganz vielen Stellen dran, weil ich da auch ja für die internationalen Studios zum Beispiel auch in der Terminkoordination einfach eine große Rolle spiele, dass ich halt zum Beispiel auf ein Atomic Mass Games zugehe und sage, guck mal, ich habe hier 4 oder 5 YouTuber oder Content Creator, die wollen gerne alle sich über das neue Star Wars Legion halt unterhalten. Ist jetzt nur ein Beispiel, wo ich heute Vormittag ein bisschen dran gearbeitet habe. Und dann versuche ich natürlich so ein bisschen auch einfach Termine zu managen und Leute zusammenzubringen und zu gucken, wann hat der Platz im Kalender, wann kann ich dem anbieten, irgendwie eine Stunde sich mit jemandem von AMG zu treffen. Was ist dann da das Ziel des Meetings, was können wir machen, was wollen wir überhaupt erreichen? Wollen wir eine Demo-Runde von Shatterpoint spielen oder wollen wir ein Interview führen? Ja, und damit beschäftige ich mich zurzeit relativ viel. Wir bereiten auch noch die letzten Details unseres Media-Events vor. Am Spieldonnerstag haben wir wieder, wie jedes Jahr eigentlich, groß eingeladen, dass wir früher hieß es mal Presse-Event, aber mittlerweile nennen wir es Media-Event, dass wir halt ein großes Event machen, wo viele unserer Messeneuheiten halt angespielt werden können. Das wird auch den ganzen Tag wieder andauern, wo halt unsere geladenen Gäste, wann auch immer sie in diesem Zeitraum möchten, reinkommen können und halt, wie gesagt, unsere Neuheiten anspielen. Die werden dann alle erklärt. Auch von Mitgliedern unseres Redaktionsteams. Genau, es gibt natürlich dann auch ein bisschen Programm drumherum, denn Asmodee wird ja auch 30. Dieses Jahr ist ja auch ein großes Thema bei uns, was man auf der Messe dann sehr, sehr deutlich spüren wird. Also sehr viel wird im Zeichen der 30 Jahre Asmodee stehen. Das ganze Branding, was sich ja dieses Jahr auch neu aufgestellt hat, wird auch gut sichtbar sein, dass wir halt dieses runde Jubiläum feiern. Da gibt's ja auch am Donnerstagabend dann die 30 Jahre Party. Und da sind wir jetzt gerade auch noch in den letzten Finalisierungen, was das Programm angeht und solche Themen. Genau, und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass wir jetzt vor der Messe noch mit unseren Neuheiten gute Kontakte bemustern. Leute, die sich schon im Vorfeld vielleicht mit diesen Spielen auseinandersetzen möchten und schon mal einen Vorabblick drauf werfen möchten. Das liegt auch dann teilweise in meiner Hand. Das teile ich mir da die Verantwortlichkeiten auch mit meiner Kollegin aus der PR. Und das sind jetzt so alles, ja, das sind so die Themen, die jetzt vor der Messe noch gerade relevant sind.
Ich bin da auf jeden Fall im Vorteil. Ich kann mich einfach freuen auf das Presseevent. Du musst das alles vorbereiten. Den Nachmittag bei euch habe ich mir fast komplett freigehalten. Ich freue mich schon.
Das ist fantastisch. Sehr gut.
Natürlich möchte ich auch anspielen. Jetzt hast du schon erwähnt, dass Asmodee 30 Jahre alt wird und dementsprechend auch schon eine lange Tradition hat. Und du bist ja vor allem im digitalen Marketing. Und ich habe mich gefragt, inwiefern sich das digitale Marketing denn in den letzten Jahren verändert hat.
Ja, also ich glaube, seitdem ich bei Asmodee angefangen habe, das war 2021 und damals war das als Social Media Manager. Da war zum Beispiel, sage ich mal, das Influencer Marketing noch so ein bisschen in den Kinderschuhen bei Asmodee Deutschland. Das ist ja kein Geheimnis, dass das Thema in den letzten Jahren und auch weiterhin einfach deutlich an Relevanz noch gewinnen wird. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, halt mit wirklich authentischen Leuten zusammenzuarbeiten, die deine Produkte vielleicht auch nicht nur jetzt wirklich wie ein Produkt, wie jedes andere behandeln, sondern halt auch einen persönlichen Bezug dazu haben und halt auch einfach wissen, wie sie es überzeugend dann auch promoten können. Und da geht es natürlich dann vor allen Dingen darum, die passenden Leute zu identifizieren, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man wirklich merkt, die haben da auch eine Passion dafür und sind auch in ihrem privaten Leben einfach Spielefans. Ja, ich glaube, das wird auch weiterhin wichtig bleiben, dass man da ein gutes Netzwerk hat.
Jetzt gibt es natürlich in unserer Brettspielszene ganz, ganz viele Menschen, die dafür brennen für das Brettspiel und viele, die auch dazu Content machen. Bei mir war das ja nicht anders. Ich habe für das Thema gebrannt, habe einfach mal angefangen, was darüber zu posten und habe dann gemerkt, oh, das Ganze drumherum und die Arbeit mit der Presse und auf einmal auch Podcasten, das macht mir total Spaß. Also habe ich es einfach weitergemacht. Wie misst man denn Erfolg im digitalen Marketing? Da gibt es ganz verschiedene Meinungen dazu.
Also in meiner Rolle bin ich im digitalen Marketing ja zweigleisig sozusagen unterwegs. Das Thema Kooperation, was ja auch Influencer-Zusammenarbeit, Pressearbeit natürlich umfasst, ist nochmal ein bisschen anders als der andere Bereich, für den ich verantwortlich bin. Also das Online-Marketing in Form von halt digitaler Werbung, die ich einfach verantworte, sei es Social-Media-Anzeigen oder Google-Werbung und so weiter. Fürs Letztere ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu beantworten. Am Ende will ich, dass meine Anzeigen gesehen und angeklickt werden und dann in irgendeiner Form natürlich da, wo sie den Betrachtenden gerade hinbringen, dann auch da in irgendeiner Form für eine Conversion sorgen. Sei das, dass sie auf einen Button klicken, der sie das Spiel dann einkaufen lässt, oder wir wollen der Community vielleicht ein Video zeigen, auf das sie klicken soll. Das sind dann natürlich Dinge, die man dann auch gut nachvollziehen kann natürlich. Bei der Influencer-Zusammenarbeit. Wichtig ist uns da natürlich vor allen Dingen auch eine authentische Berichterstattung, dass wir halt von den Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch eine Meinung kriegen, die echt ist.
Welche großen Trends siehst du denn aktuell in der Brettspielszene und wie reagiert Asmodee darauf?
Also das, was ich bei uns, bei unserem eigenen Portfolio natürlich weiterhin beobachte, ist zwei Spielervarianten von bewährten Spielen. Ich denke, die Antwort hast du auch schon von einigen Kollegen und Kolleginnen von mir bestimmt gehört.
Ja.
Auf der Road to Spiel. Und ich glaube, das Thema wird auch weiter spannend bleiben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist meiner Meinung nach auch Kids-Versionen von etablierten Spielen. Da bin ich relativ überzeugt, dass das Thema noch ein bisschen länger begleiten wird. Asmodee selber hat ja zuletzt auch Asmodee Kids offiziell gegründet und angekündigt. Und ein Ziel dieses Projekts oder dieser Initiative sozusagen ist natürlich, bekannte Titel von Asmodee auch in demnächst verstärkt in kindergerechten Versionen rauszubringen. Da werden wir dann in nächster Zeit zum Beispiel Ableger von Dixit erleben. Ja, weitere werden in den nächsten Jahren auf jeden Fall folgen. Da sind wir nicht die Einzigen, die diese Richtung gehen, weil der Vorteil ist natürlich einfach, du hast dieses etablierte Brettspiel und du willst, dass Eltern auch ihr Hobby sozusagen natürlich an ihre Kids weitergeben. Und um denen dann so ein bisschen auch bei der Entscheidung zu helfen, welches Spiel ist denn das Richtige für meine Kids, dann macht es meiner Meinung nach komplett Sinn, auf was Bewährtes zu setzen, was die Eltern schon kennen und lieben und die es dann einfach an ihre Kinder auch weitergeben können in einer Version, die für Kinder halt zugänglich und tauglich ist. Und ich glaube, das wird ein Trend sein, den wir noch lange erleben werden.
Ein Trend, den ich sehr begrüße als Mama eines Vierjährigen, der erst gestern, da haben wir mal wieder ein paar Spieler aussortiert und haben den Spieletisch wieder freigeräumt, unseren geliebten Hühnetisch. Und das Erste, was der Yoshi darauf sagte, war, Mama, wo ist denn der Kellerschlüssel? Und ich dachte so, ich habe alles im Leben richtig gemacht. Mein Kind kann das Wort Kellerschlüssel. Ich glaube schon, dass wir Brettspieleltern uns da auch wünschen, unsere Kids ranzuführen. wird das die Dixit-Kinderversion dann jetzt die erste Auskopplung aus diesem Kids-Studio oder ist da noch was anderes, was zuerst kommt?
Wenn ich mich jetzt nicht gerade komplett irre, ist das das erste Thema, was wir rausbringen werden. Wir werden es auch diese Woche noch in der Ankündigung haben. Also je nachdem, wann dieser Podcast jetzt erscheint, habe ich jetzt was gespoilert oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber in dieser Woche werden wir das als ersten Auskoppler sozusagen aus Asmodee Kids präsentieren und ankündigen.
Wann können wir uns darauf freuen?
Derzeit ist die Planung, dass Dixit Kids auch schon Mitte Januar erscheinen wird.
Gleichzeitig macht ihr aber natürlich auch ganz, ganz viel. Ich würde jetzt fast sagen, für uns Millennials als Zielgruppe, denn ihr arbeitet sehr, sehr viel mit bekannten und beliebten Lizenzen zusammen.
Ja.
Ich denke da an Marvel, ich denke an Star Wars, Herr der Ringe. Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich denn aus der Lizenzarbeit?
Eine Chance ist, glaube ich, ganz klar, Menschen zu einem Kauf anzuregen, die vielleicht noch nicht explizit im Brettspiel-Hobby drin sind, aber Fan von dieser IP halt einfach sind. Die dann vielleicht einen Blick ins Brettspielregal werfen und normalerweise einfach vielleicht weitergehen würden, aber in dem Moment sehen sie, okay, da ist ein Star Wars Brettspiel oder ein Herr der Ringe Brettspiel und sie sind halt einfach Fan von dieser IP. Und allein dieser kleine Auslöser führt dann meiner Meinung dazu, dass jemand dann schon mal stehen bleibt und zugreift und sich das Spiel dann auch anguckt und so dann vielleicht ins Hobby reingeführt wird und sich auch vielleicht wundert, boah, es gibt sogar Brettspiele von meiner Lieblings-IP. Was gibt's denn dann da sonst noch? Und das kann ein Türöffner sein, glaube ich, der einfach Leute ins Hobby holt, die dann einen Einstieg haben mit vielleicht mit einem Star Wars Battle of Hoth, aber dann vielleicht gucken, ja, okay, das gefällt mir richtig gut. Was gibt's denn noch? Dann vielleicht einfach das Tor zu einem ganz, ganz neuen Universum aufstoßen. Und Herausforderungen gibt's natürlich auch eine ganze Menge. Die Arbeit mit Lizenzgebern ist, sag ich mal, wenn ich jetzt sage restriktiver, dann klingt das vielleicht negativ. Aber eine IP wird natürlich vom Lizenzgeber auch beschützend behandelt. Und das macht die Zusammenarbeit einfach im Bereich zum Beispiel Influencer-Marketing zu einer ganz anderen, weil viel mehr Freigabeprozesse zum Beispiel auch dahinter sind. Das macht eine Zusammenarbeit in den Lizenzbereichen dann zum Beispiel im Zweifelsfall auch länger. In der Zeit, wie lange es einfach braucht, von der Idee bis zur Umsetzung einer Kooperation und dann auch zur Veröffentlichung. Aber ist natürlich auch ein Mechanismus einfach, um die Qualität dahinter dann am Ende sicherzustellen.
Es ist immer fies bei den großen Verlagen, denn auch euch zwingen wir auf der Road to Essen, euch auf 3 Highlights zu fokussieren. Mhm. Und es passt ganz gut, dass wir es eben mit den IPs und den Varianten von Spielen hatten. Denn, ich weiß schon aus dem Vorgespräch, du hast uns 3 Spiele mitgebracht, die in diese Kerbe schlagen. Mhm. Magst du mal mit Highlight Nummer 1 einsteigen?
Sehr gerne. Also Highlight 1, was ich mir heute überlegt habe mitzubringen, ist tatsächlich eine Erweiterung. Eine auch relativ kleine Erweiterung, muss man dazu sagen. Es besteht am Ende des Tages nur aus einem Pack von Karten. Aber diese Karten haben sehr viel Impact für das Spiel. Und das Spiel, was ich meine, ist der Herr der Ringe Duell um Mittelerde. Also die Seven Wonders Duell-Variante mit der Herr der Ringe-Lizenz. Und genau, dafür bringen wir auf die Messe mit die Mini-Erweiterung Verbündete. Das sind 14 neue Karten. Die beiden Seiten, also beiden Spielern im Spiel, 7 Verbündete ins Spiel bringen, die wiederum ihre eigenen Fähigkeiten dabei haben und das Spiel dann auf ihre gewissen Arten und Weisen beeinflussen können.
Ich habe außerdem gelesen, es wird noch Machtmarker geben.
Ja.
Inwiefern verändert das Ganze für dich das Gefühl des Grundspiels?
Also es ist so, jeder Spieler startet erstmal mit einem Machtmarker in die Partie und dann liegen weitere Machtmarker dann auf den Auslagekarten. Und es ist ja so, bei Seven Wonders Duel und auch bei Duell um Mittelerde, nach und nach draften die Spieler ja diese Karten. Und wenn ich dann an einer Karte ankomme, die halt einen solchen Machtmarker auf sich drauf liegen hat, dann nehme ich nicht nur die Karte, sondern bekomme auch diesen Machtmarker. Und die brauche ich am Ende einfach, um die Effekte meiner Verbündeten auszulösen. Denn alle Verbündeten haben einen Effekt bei der Ankunft und einen Effekt beim Abschied. Also jeder bringt also 2 Effekte mit. Und der Ankunftseffekt, für den muss ich mal einen Machtmarker ausgeben, um den nutzen zu können. Und den Abschiedseffekt, der kostet dann immer 2 Machtmarker, um den anwenden zu können. Und deswegen will ich schon gucken, dass ich möglichst mich zu den Karten vorarbeite, wo der Machtmarker drauf liegt, weil ich halt natürlich die Fähigkeiten von meinen Verbündeten nutzen möchte. Denn das können spielverändernde Dinge sein, zum Beispiel ein Boromir. Wenn ich den auf der Seite der Verbündeten mit dem Spiel habe, kann Gegner vom Spielbrett entfernen, wenn er seinen Ankunftseffekt anwendet. Er kann aber auch sämtliche Gegner aus einer Region entfernen, wenn er seinen Abschiedseffekt verwendet. Und so haben halt alle dieser Verbündetenkarten ihre eigenen coolen Effekte. Es ist so, dass ich am Anfang des Spiels 3 von 7 mit ins Spiel nehme und die ziehe ich auch blind. Das garantiert dann, dass jede Partie nochmal ein bisschen unterschiedlich wird, weil ich nicht immer dieselbe Konstellation von Verbündeten natürlich mit ins Spiel nehme. Und am Ende des Tages habe ich dann wirklich eine schöne Steigerung des Wiederspielreizes noch von dem Spiel, weil einfach nochmal dieser Aspekt oben mit draufkommt, dass ich immer eine neue Kombination von Verbündeten halt mitbringen kann.
Das klingt auf jeden Fall so, als würde es das Spiel nochmal ein bisschen aufregender und spannender machen und vor allem auch nochmal ein bisschen herausfordernder. Schön.
Ja, weil ich natürlich auch schauen muss, welchen Verbündeten möchte ich in meinem Zug einsetzen? Kann ich mir aktuell das überhaupt leisten? Habe ich die Machtmarke dafür? Oder muss ich meine Strategie jetzt bei der Kartenauslage vielleicht auch nochmal ändern? Vielleicht wollte ich eigentlich zu anderen Karten hinarbeiten, sehe aber, dass in einer anderen Richtung sozusagen ein Machtmarker bereit liegt. Also verzichte ich jetzt vielleicht gerade auf die Karten, die ich im Auge hatte, weil ich mich zum Machtmarker vorarbeiten will. Oder bleibe ich bei der Karte, die ich angepeilt hatte und nehme die und ignoriere den Machtmarker, der dann natürlich für meinen Gegner zur Verfügung steht. Also ja, es kommen nochmal strategische Elemente mit rein, die das Ganze ein bisschen knackiger machen.
Du hattest jetzt auch schon Seven Wonders natürlich erwähnt, was so ein bisschen die Mutter auch von diesem Spiel war, also Seven Wonders Duel. Seven Wonders kriegt aber auch nochmal ein neues Spiel. Magst du dazu mal was sagen? Nämlich Seven Wonders Dice.
Ja, Seven Wonders Dice ist eins unserer weiteren Highlights, die ich mitgebracht habe. Und wie der Name schon sagt, ist es natürlich ein Roll and Write im Seven Wonders Universum. Diese Variante wurde umgesetzt von Dr. Rainer Knizia, der ja allen Hörern und Hörerinnen hier ein Begriff sein wird, gehe ich davon aus. Genau, es ist im Prinzip eine Variante von Seven Wonders, die Fans von Seven Wonders auch direkt bekannt vorkommen wird, denn ich sag mal jetzt das Grundprinzip, dass jeder seine antike Zivilisation vor sich auf seinem Board hat und sein Weltwunder errichten möchte, das ist sehr, sehr deutlich wiedererkennbar aus Seven Wonders. Nur, dass der Mechanismus halt ein ganz anderer ist und diesmal über das Dice-Drafting funktioniert. Es ist also so, dass ich eine kleine Box habe, die nennt sich das Forum. Und in diesem Forum liegen zu Beginn des Spiels 7 Würfel. Das Forum wird geschüttelt, geöffnet und dann sieht jeder halt diese 7 Würfel in einem von 4 Bereichen in dieser kleinen Schachtel liegen. Und diese Bereiche geben mir Aufschluss darüber, wie viel kostet es jetzt, einen dieser Würfel zu nehmen und den Effekt anzuwenden. Von einer Münze bis zu 4 Münzen, die ich überhaupt erstmal aufbringen muss, um den Effekt des Würfels nutzen zu können. Jeder Spieler, jede Spielerin startet mit 3 Münzen, also gleich zu Anfang werde ich dann zum Beispiel nicht die Würfel nutzen können, die in dem Bereich 4 Kosten gefallen sind. Und genau, und so schaut dann jeder Spieler auch gleichzeitig, welchen Würfel möchte er anwenden oder auslösen. Dabei nimmt man sich auch nicht gegenseitig einen Würfel weg, denn alle spielen wieder gleichzeitig, wie es auch in Seven Wonders bekannt ist. Und alle gucken sich dann halt an, welchen Würfel wollen sie anwenden. Will ich vielleicht den grauen Würfel anwenden, weil ich dadurch eine Ressource bekomme? Und dann kann ich mir auf meinem Tableau zum Beispiel das Holz anstreichen, damit ich für folgende Züge dann weiß, okay, ich kann jetzt Gebäude auch errichten, die in irgendeiner Form die Ressource Holz verwenden möchten. Ja, so ist es genauso wie im Original Seven Wonders auch. Alle spielen gleichzeitig, sehr, sehr wenig Downtime. Jeder trifft so seine eigenen Entscheidungen erstmal. Aber das heißt nicht, dass das Spiel nicht auch interaktiv wäre, denn wie auch in Seven Wonders das ja bekannt ist, gibt es ja am Ende jeder Runde noch die Militärphase, sodass ich also gucke, wie stehe ich gerade im Vergleich zu meinen Nachbarn militärisch da, sodass ich da auch entweder Siege oder Niederlagen einfahren kann, die dann am Ende sich natürlich auch in Siegpunkten niederschlagen.
Welche Zielgruppe wollt ihr denn damit besonders erreichen? Ist das so ein Einsteigerspiel oder finden wir Kenner und Expertenspieler uns da auch wieder?
Ja, ich glaube, wenn man Seven Wonders schon kennt, dann wird man den Switch relativ gut und einfach machen können, denn man wird sehr viel natürlich wiedererkennen. Also ich habe dann auf meinem Tableau meine verschiedenen Bereiche meiner Stadt, die nicht nur natürlich das Weltwunder selbst sind, sondern halt auch der Markt, den man von den gelben Karten erkennt, oder die wissenschaftlichen Gebäude, die die grünen Karten sind, oder die Bauwerke in blau, die einfach nur pure Siegpunkte bringen. Und dann habe ich als jemand, der Seven Wonders schon kennt, natürlich sehr, sehr wenig Probleme, da reinzukommen und zu verstehen, wie münzt sich das jetzt auf diesen Roll-and-Write-Mechanismus um. Also jeder, der Seven Wonders mag und gut findet, wird hier super leicht reinkommen und für diejenigen ist das Spiel auch sehr gut gedacht. Aber andererseits glaube ich, auch Roll-and-Write-Fans, die Seven Wonders vielleicht noch nicht kennen, gibt vielleicht 2 oder 3, bei denen das der Fall ist, Menschen, die Seven Wonders noch nicht kennen.
Shame.
Die werden aber auch eine coole Möglichkeit finden, hier ein neues Royal Ride zu entdecken, ohne dass sie vielleicht den Granddaddy schon gespielt haben. Also ich kann auch denen nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das Thema Zivilisationsaufbau, was ich persönlich natürlich auch sehr gerne mag, ist ja auch sehr cool abgefangen und umgesetzt. Ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass ein gutes Kenntnis von Seven Wonders unbedingt ein Muss ist, um das Spiel genießen zu können.
Und last but not least haben wir in Highlight 3 auch nochmal ein Thema, das uns bereits bekannt ist.
Jetzt kommt der Mix aus beidem. Es ist nicht nur ein Roll'n'Ride, sondern es ist ein Roll'n'Ride mit Herr-der-Ringe-Lizenz obendrauf, was ich ein sehr, sehr cooles Highlight von uns finde dieses Jahr. Und das ist Der Hobbit hin und zurück, heißt das Spiel. Und genau, auch das ein Roll'n'Ride-Spiel, das die Geschichte von Der Hobbit nacherzählt. Und was ich an dem Spiel besonders cool finde, ist, dass wir nicht nur einen einfachen oder ein Playerboard bekommen, was wir vor uns legen, sondern jeder kriegt ein kleines Abenteuerbuch, in dem ich wirklich von Kapitel zu Kapitel durch das Spiel blättern kann. Also da sind dann die 12 Kapitel des Spiels in Buchform aufbereitet. Allein das ist schon ein richtiger Hingucker, finde ich. Das wird viele Leute, glaube ich, begeistern, die das im Augenwinkel sehen, wenn sie auf der Spielrand vorbeigehen. Und es wird viele Leute anregen, sich das mal anzuschauen und auszuprobieren, weil allein das Aufblättern dieses Buches ist schon einfach eine coole Erfahrung, die ich gleich zu Anfang habe. Und wenn ich darf, gebe ich einen kleinen Spoiler auf das erste Kapitel, denn wie auch das in der Hobbit-Trilogie oder in dem Hobbit-Buch natürlich der Fall ist, am Anfang versammeln sich erstmal die Zwerge bei Bilbo zu Hause und so muss ich also in der ersten Mission, dann sehe ich also meinen Spielplan, auf dem die Zwerge zu Bilbos Hobbit-Hütte finden müssen. Und das mache ich, indem ich ja sie auf den richtigen Weg bringe. Es läuft dann so ab, dass der Spieler, der dran ist, halt die Würfel greift und einmal kräftig rollt und dann zeigen die verschiedenen Würfel zum Beispiel unter anderem verschiedene Wege, die ich auf meinem Plan einzeichnen kann. Also zum Beispiel T-Kreuzungen oder direkte Verbindungen. Und so muss ich dann versuchen, zwischen die Behausung von Bilbo halt eine direkte Linie zu den Zwergen einzutragen. Und entsprechend kann ich mir die dann als erledigt oder eingeladen nach Hause abkreuzen und die Siegpunkte dafür kriegen. Und das Ganze wird noch ein bisschen trickreicher, weil die Zwerge freuen sich, wenn sie mit vollem Magen ankommen bei Bilbo zu Hause. Das heißt, es ist noch besser, wenn ich sie auf dem Weg zur Behausung an einem Brot vorbeiführe. Und die Brotleiber sehe ich dann auch halt auf meinem Spielplan. Und wenn es mir halt gelingt, den Zwerg über so ein Brot laufen zu lassen und dann zu Bilbo nach Hause zu schicken, dann gibt er mir entsprechend noch mehr Punkte. Genau, so hat man da einen ganz charmanten Einstieg. Das erste Kapitel ist auch ziemlich einfach zu meistern, glaube ich. Ja, später kommen natürlich deutlich mehr Effekte einfach dazu, die durch die Würfel getriggert werden können. Eine Seite des Würfels zeigt immer so einen Zaubererhut, der dann pro Kapitel auch einen Custom-Effekt hat. Also der ist dann immer anders. Je nachdem, welches Kapitel man gerade spielt. Und genau, und die Spielpläne werden natürlich auch immer knackiger. Du hast dann später mit Hindernissen zu tun oder mit Gegnern, die du überwinden musst, während halt in diesem ersten Kapitel noch alles super friedlich zugeht. Und die größte Herausforderung eigentlich ist, den Zwerg mit seinem Brot nach Hause zu schicken. Kommen dann später halt Fallen, die ich überwinden muss, Wege von Terrain, die für mich unpassierbar sind, Trolle, an denen ich mich vorbeischleichen muss und genau, und so wird dann die Geschichte vom Hobbit einmal von vorne bis hinten sehr charmant, meiner Meinung nach, als Roll-and-Ride-Spiel in wirklich super toller Aufmachung danach erzählt.
Ich finde daran besonders attraktiv, dass man ein Roll-and-Ride hat mit so einer Story, die sich so weiterentwickelt und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich lese irgendwie die Geschichte ja auch, oder?
Ja, wer die Geschichte kennt, der wird in jedem Kapitel auch wissen, so haben sie sich das also gedacht. Das finde ich ganz cool daran. Also für Fans wird für jeden ziemlich schnell klar, okay, es handelt sich um diese und diese Szene aus dem Film oder aus dem Buch und dieser Mechanismus soll jetzt repräsentieren, was in dieser Szene passiert und was das Ziel ist. Und das finde ich an allen Stellen von den Kapiteln, die ich bisher gespielt habe. Ich habe es natürlich auch noch nicht durchgespielt. Aber das, was ich gespielt habe, fand ich alles sehr, sehr cool umgesetzt und das wird Fans großen Spaß machen. Das ist auch ein großer Favorit von mir dieses Jahr. Also ich freue mich auf mein eigenes Exemplar und ich freue mich allein auf die staunenden Blicke der Leute, mit denen ich es dann spiele, die von mir nicht einen Zettel und einen Stift überreicht bekommen, sondern ihr eigenes kleines Buch, was sie halt aufklappen, um dann loszuspielen. Das ist schon allein der erste Wow-Effekt dahinter.
Ja, wir lieben es ja alle, wenn wir die Packung aufmachen, dann was zum Anfassen, zu fühlen haben. Und so ein Erlebnis, das passt natürlich auch ganz, ganz toll zu einer Buch-IP. Ist es denn so, dass ich dann Nachfüllpacks brauche für die Bücher, wenn ich das nochmal mit jemand anderem spielen will, oder ist das alles wieder abwischbar?
Ja, es ist alles wieder abwischbar. Also wie bei Seven Wonders Dice, wo wir eben drüber gesprochen haben, das kommt mit sozusagen Wachsstiften, die ich wegradieren kann, einfach auf den Spielplan. Und hier bei The Hobbit hin und zurück ist es mit diesen typischen, wie nennt man die? Die du auch aus Just One kennst bestimmt, diese abwischbaren Filzstifte sozusagen. Also nach der Partie mache ich alles wieder sauber, kann ich mir einfach auch einen Lappen nehmen und das alles wieder wegwischen. Wenn mir dann zum Beispiel am Ende, keine Ahnung, Kapitel 4 am besten gefallen hat, brauche ich auch nicht irgendwie wieder bei 1 anzufangen. Also es macht natürlich am Anfang Sinn, das Ganze einmal chronologisch durchzuspielen, damit man die Story auch so ein bisschen nacherleben kann. Aber hinterher wirst du immer wieder dir dein Lieblingskapitel einfach aussuchen können. Und dann gibt's einen epischen Modus noch, der die letzten beiden Kapitel auch kombiniert. Da wird's dann nochmal so ein bisschen knackiger und nochmal ein anderer Modus, in dem das Ganze dann am Ende auch ausgepunktet wird. Und ein Solo-Modus ist auch mit drin. Also ich kann das Spiel alleine spielen, wenn ich möchte.
Mir hat sehr gefallen, wie du das beschrieben hast. Dieses Gefühl, wenn du das Leuten dann in die Hand drückst und die das auspacken, darin blättern und so spielen können. Das bringt mich natürlich in Messevorfreude und in Messegefühle, denn auch da dürfen wir es dann erleben, Sachen bei euch am Stand zu spielen.
Ja.
Und wir wissen ja, die Messe ist im ständigen Wandel, sie vergrößert sich auch erneut. Wo finden wir euch denn dieses Jahr, um diese Sachen anzuzocken?
Ja, auch wir haben den größten Stand aller Zeiten für Asmodee dieses Jahr auf der Messe.
Oh.
Also man kennt es ja vielleicht schon von uns, dass wir eigentlich immer relativ viel Platz in der Halle einnehmen. Dieses Jahr tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr in der Halle 7. Ein großer Teil davon wird unser Stand sein. Ja, was ich eben schon mal am Anfang erwähnt habe, auch komplett in neuem Branding dann halt erstrahlen. Also alles wird ein bisschen anders aussehen. Andere Farben, anderes Logo, anderer Auftritt einfach von Asmodee. Die Leute werden aber, glaube ich, relativ schnell erkennen, dass sie bei uns sind. Also dafür haben wir gesorgt. Alles wird sehr, sehr gut erkennbar sein. Der Name Asmodee wird auch viel offensiver und deutlicher einfach nach außen getragen, was ja auch das Ziel eigentlich des Rebrandings ursprünglich gewesen ist. Und das wird man auf der Messe auch gut erleben. Also es wird nicht zu übersehen sein. Genau, die größte Präsenz werden wir also in Halle 7 haben. Alle die Spiele, über die wir jetzt gesprochen haben, werden da im Demo-Bereich anspielbar sein und im Messeshop auch zu kaufen sein. Vielleicht interessieren sich die Zuhörerinnen für die Preise, die sie bezahlen dürfen.
Wenn sie gut sind.
Ja, das will ich doch meinen. Die Verbündeten-Mini-Erweiterung für Hellringe-Duell um Mittelerde wird 8 Euro kosten bei uns im Shop. Und die beiden Roll-and-Rides, also Seven Wonders Dice und Der Hobbit hin und zurück, haben wir für 30 Euro mit dabei.
Ihr seid aber auch bekannt für sehr coole Aktionen am Stand, wie beispielsweise letztes Jahr dieser 360-Grad-Foto-Booth, wo die Kamera um uns rumgefahren ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Was erwartet uns denn dieses Jahr Besonderes an eurem Stand, was du uns schon verraten darfst?
Der wichtigste Punkt ist eigentlich unsere 30-Jahres-Kampagne, die wir haben bei Asmodee. Vielleicht hast du es auch schon gesehen. Wir sind ja vor 2 Wochen mit einem Online-Game sozusagen online gegangen, bei dem man die Asmodee World of Players erkunden kann.
Mhm.
Von diesem digitalen Suchbild werden wir eine große Version mit auf die Messe bringen, also eine physische Version von diesem Suchspiel.
Okay.
Und das werden die Menschen bei uns am Stand auch direkt dort spielen können und ja, später auch ein paar coole Preise mit nach Hause nehmen können. Also das ist sozusagen das Kernstück, was wir dabei haben. Und wer die Kampagne noch nicht erlebt hat, Asmodee World of Players nennt sich die Kampagne, und kann man auf unserer Website und auf unseren Social-Kanälen einmal auf jeden Fall die Verlinkung zu finden und auch mitspielen. Man wird also auf eine Website transportiert, wo man dann diese Asmodee World präsentiert bekommt, in der man dann Rätsel lösen kann. Und später, das wird ein paar Wochen anhalten, ein paar Monate sogar, diese Kampagne. In regelmäßigen Abständen werden neue Quests dazukommen, also neue Rätsel, die ich lösen kann. Und ja, wer es noch nicht angeschaut hat, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzugucken. Es sind auch ein paar attraktive Preise dahinter, die ich dann am Ende gewinnen kann.
Oh, wie schön. Dann können einerseits die Leute, die leider zu Hause bleiben müssen, mitspielen. Und die auf der Messe sind, können es in persona erleben.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Mhm.
Wir haben in Halle 5 wieder unser Brettspiellager, und also unseren Outlet-Store mit dabei. Da gibt's neue Schnäppchen und ein paar richtig coole Angebote. Und in Halle 1 sind wir wieder mit unseren Expertentiteln, wie auch letztes Jahr schon. Also da werden wir unsere TCGs und unsere Tabletop-Linien präsentieren. Vor allen Dingen ein großer Teil wird Star Wars Unlimited wieder einnehmen in Form von Demo-Tables. Und von Atomic Mass Games sind die Tabletop-Spiele Star Wars Shatterpoint, Star Wars Legion mit dabei. Und ja, noch ein paar andere natürlich.
Welche Messeaktion würdest du denn gerne machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
Ich bin ja persönlich ein riesen Fan auch von Star Wars Unlimited. Mhm. Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich unseren Messestand für dieses Spiel, glaube ich, in einen Todesstern verwandeln, den man betreten kann. Und in den ich reingelassen werden kann von imperialen Türstehern.
Hier ist Star Wars Shatterpoint zum Beispiel auch ein großes Thema. Ich schaue tatsächlich während unserer Aufnahme auf den Schreibtisch meines Mannes, voll mit Farben, voll mit Shatterpoint-Figuren.
Mega.
Also im Prinzip ist mein Arbeitszimmer auch schon ein Todesstern. Auch wenn Geld eine Rolle spielt, aber naja, man kennt sich ja sonst nichts.
Ja, ich habe auch noch so einige Miniaturen, die auf Bemalung warten.
Ja, ja, ja. The Grey Pile of Shame oder Pile of Future Happiness natürlich.
Der ist es, ja.
Worauf freust du dich denn am meisten auf der Messe?
Ich freue mich vor allen Dingen auf unser Media-Event am Donnerstag. Das ist immer ein sehr schöner Anlass, um alle möglichen tollen Leute zu treffen, mit denen man sonst das Ganze ja E-Mailt oder vielleicht auch mal telefoniert oder einen Call hat. Aber jeden dann mal wieder live zu sehen und zu treffen und begrüßen zu können, das ist natürlich was ganz anderes. Und da freue ich mich jedes Jahr drauf, auf den direkten Kontakt zu den vielen lieben Menschen, mit denen ich zu tun habe.
In meiner diesjährigen Tradition in den Beeple-Tag folgen, stelle ich jedem am Ende noch eine etwas beklopptere Frage. Und nachdem wir es jetzt mit so schönen Lizenzen und IPs hatten, habe ich für dich eine besonders bekloppte Frage dabei. Würdest du lieber einen ganzen Messetag lang mit Gollum Promomaterial verteilen oder mit einem Ork Spiel erklären?
Das ist auch eine fantastische Frage. Ich erkläre sehr gerne Spiele. Das mache ich tatsächlich sehr, sehr gern. Und wenn immer ich die Gelegenheit auf der Messe habe, da mich mal nützlich zu machen, wenn ich gerade vielleicht Leerlauf habe oder mich zwischen zwei Terminen bewege, da mache ich das auch sehr gerne, vor allen Dingen am Star Wars Unlimited Stand. Und ich glaube, mit einem Ork könnte das nochmal witziger werden. Den muss man vielleicht so ein bisschen im Zaum halten und gucken, dass der nicht, ich weiß nicht, wie es so mit dem Geduldsfaden auch wäre. Wenn die Leute nicht beim ersten Mal schon verstehen, wie er die Spielregel gerade gemeint hat, dann fliegt vielleicht eine Keule. Da müsste ich dann vielleicht ein bisschen aufpassen und den Herrn oder die Ork-Lady so ein bisschen beruhigen und in Zaum halten, aber ich glaube, das könnte ich schaffen. Ich glaube, zu so einem aufgeregten Ork wäre ich ein ganz guter Gegenpol. Und ich glaube, wir könnten ein ganz cooles Erklärduo abgeben.
Das ist eine wunderschöne Antwort. Gentle Parenting für Orks ist der heimliche Untertitel jetzt dieser Folge.
Der Titel steht.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Jan, dass du dir Zeit genommen hast für diese Folge und damit auch, yippie, das Debüt von Asmodee im Beeple Talk gegeben hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich.
Und ich freue mich, wenn wir uns in Essen sehen.
Ich mich auch.
Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch noch ein bisschen mehr Lust auf Essen bekommen und darauf, die neuen Spiele bei Asmodee zu entdecken. Tschüss.
Das war ein Podcast aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2025, präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr unter www.beeple.de.